Hallihallo Freunde, abschließend wie gewohnt gibt es die Fahrernoten. Damit beschließen wir die Berichterstattung, unsere Berichterstattung zu jedem Grand Prix. Heute geht es natürlich um das vergangene Wochenende. Der Grand Prix von Bahrain stand an. Wir haben großartige Leistungen gesehen, wir haben auch wieder einige Nieten gesehen. Sebastian, wir müssen reden.
Auf geht's. Ja, und bevor wir loslegen, Dave, wir haben in der letzten Folge so einen kleinen Fauxpas uns erlaubt. Da hatten wir ja als Gast den lieben JF1. Der hat sich auch super Mühe gegeben, aber weil wir ja alles in letzter Sekunde zusammenklempnen mussten, hatten wir es dann nicht schön integriert in unserer Episode. Und Jay hatte uns ja eine Frage gestellt, die wir dann gar nicht mehr beantwortet hatten. Und zwar, ist George Russell momentan in seiner Prime, in der Form seines Lebens? Und ich würde sagen, antworte mal als erster, lieber Dave.
Tu es.
Ich sage ja. Also man hat sich wahrscheinlich schon zusammengreifen können anhand meiner Aussagen in den letzten vielen Folgen. Ich habe ja sehr oft gesagt, dass George Russell unterschätzt wird. Das ist auch was Dave oft bejaht hat. Und er ist momentan wirklich in der Topform. Also er macht kaum noch Fehler. Er ist immer auf dem Punkt da, holt das Maximum vermeintlich aus dem Auto raus. Würde mich schwer wundern, wenn er da irgendwie mehr gehen würde. Ich glaube, auch ein Verstappen würde nicht viel mehr rauskitzeln. Auch wenn mich jetzt die Leute prügeln werden dafür, die es mit Verstappen halten. Nee, also ohne die beiden jetzt gegeneinander aufwiegeln zu wollen, was übrigens auch ein ganz nettes Gedankenspiel ist, weil es ja heißt, dass vielleicht George Russell zu Red Bull kommt, weil eben Verstappen bei Mercedes an die Tür klopft oder bei Aston Martin, da gibt es verschiedene Gerüchte, aber ja, um es kurz zu halten, Verstappen ist eh immer in der Prime aktuell, aber George Russell, der ist tatsächlich meiner Meinung nach in seiner Prime, und wenn das Auto noch ein bisschen besser läuft mit vielleicht dem einen oder anderen Upgrade, ich glaube, dann könnte er vielleicht dieses Jahr schon die WM mitfahren, wenn er diese Form halten kann.
Auf jeden Fall. Die Antwort auf deine Frage, lieber Jay, wird sie natürlich auch gleich noch in unserer Bewertung niederschlagen. Aber ich bin da voll und ganz bei Sebastian. Wir sagen es auch schon gebetsmühlenartig eigentlich seit Monaten, dass George Russell dramatisch unterschätzt wird von sehr, sehr vielen. Er ist einer der besten Piloten, die es da gerade gibt. Yep. Man kann ihn sympathisch finden oder nicht. Ja, das ist wieder eine andere Frage, aber man muss nüchtern anerkennen, dass er die letzten kleinen Schwächen, die er noch hatte, Schrägstrich Konzentration und so weiter, das hat er alles abgestellt. Er liefert am Fließband einfach Topleistungen und hat in 4 Rennen schon 3 Podien geholt in diesem Jahr, darf man nicht vergessen. Er ist super unterwegs, ich bin mir sicher, wenn sich die anderen Punkte wegnehmen, wenn der Mercedes den Anschluss findet an die Spitze, kann er definitiv um die WM mitfahren und das wäre großartig. Nicht umsonst haben wir auf dem Titelbild unserer letzten Folge George Russell als einen von 3 Fahrern drauf gehabt und die Headline drunter Titelaspiranten? Fragezeichen. Ihr seht, wir zählen ihn da auf jeden Fall rein und das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ja. Vielen lieben Dank, lieber Jay. Sorry, dass wir es letztes Mal so vergurkt haben. Ich denke, jetzt haben wir dem Genüge getan hier. Ja.
Und falls ihr nicht gemacht haben, JF1 ein Abo dalassen, macht super Formel-1-Content. Und es war auch ein super Formel-1-Wochenende. Das hatten wir jetzt schon in dem einen oder anderen Video schon gekapituliert. Aber jetzt geht's natürlich auf die Fahrerwertungen zu. Und ihr wisst, wie es läuft. Also, wir fangen an mit Sauber. Die haben 6 Punkte und sind tatsächlich Letzter inzwischen. Das hat einen Grund, den wir gleich noch erläutern werden. Die waren ja sonst nicht Schlusslicht. Also Hülkenberg, Quali 16. Brenner dann leider ausgeschieden, beziehungsweise nachträglich disqualifiziert worden. So rum. Er ist nicht ausgeschieden, er ist 13. geworden ursprünglich. Gabi Bortoleto 18. in der Quali und 18. im Rennen, Dave. Wertungszeit.
Tja, jetzt muss ich die Hosen runterlassen. Kleiner Spoiler schon mal vorab. Wir sind uns heute gar nicht mal so oft einig, also es wird viel zu diskutieren geben. Mit wir müssen reden habe ich nicht untertrieben eingangs. Meine Wertung für die beiden, Nico Hülkenberg, gebe ich eine Wertung von 6 Punkten. Gabriel Bortoleto kriegt von mir 4 Punkte. Hülkenberg sehe ich tatsächlich relativ streng. Er hat ein starkes Rennen gefahren, das ja, aber er hat sich schon den Bock geleistet im Qualifying, wurde ja da lang nachträglich bestraft, hat 3 Plätze verloren. Das ist insofern unglücklich gelaufen, als dann Alex Albon eigentlich ins Q2 reingerutscht wäre, statt Nico Hülkenberg. Und klar, bei Williams war man da nicht happy drüber. Die FIA hat es dann in einem Statement auch nochmal aufgeklärt. Die haben sich entschuldigt, sie haben in Kurve 11, wo das Vergehen passiert ist, gar nicht so genau hingeschaut. Es war eh sehr viel los mit Track Limits an dem Wochenende und es gab einige andere Hotspots, da waren sie halt eher zur Stelle, da haben sie sehr genau drauf geguckt. Kurve 11 haben sie dann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, bis dann jemandem aufgefallen ist, so, oh, da könnte was sein. Das ist schon mal dumm gelaufen auf jeden Fall. Für die Disqualifikation im Rennen kann natürlich Nico Hülkenberg gar nichts. Er ist ein solides Rennen gefahren. Platz 13 im Sauber ist sehr, sehr ordentlich tatsächlich. Aber insgesamt war es wieder ein unglückliches Wochenende. Deswegen gebe ich ihm eine, naja, leicht überdurchschnittliche Wertung von 6 Punkten. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es einfach nicht so optimal gelaufen ist. Er konnte nicht für alles was, aber sei es drum. Gabriel Bortoleto hat nicht geglänzt. Einmal mehr, Rang 18 im Quali, Rang 18 im Rennen. Klingt jetzt erstmal solide, aber es sind ein paar ausgefallen und de facto war das ja der letzte Platz dann. Sainz ist ausgefallen, Hülkenberg wurde disqualifiziert, somit ist Rang 18 de facto letzter. Ich habe aber ein interessantes Statement gesehen vom Brasilianer. Er meinte, beide Piloten, ja, Nico Hülkenberg und er selber, tun sich nach dem Start immer sehr, sehr schwer bei den Rennen. Das ist uns auch schon aufgefallen, gerade in China ging es da sehr turbulent zur Sache. Beide verlieren immer Plätze. Das liegt offensichtlich daran, dass der Sauber besonders empfindlich ist für diese Dirty Air, die dann von allen anderen Autos da vor ihnen aufgewirbelt wird. Also Sauber verliert offensichtlich übermäßig viel Abtrieb, ja, wenn sie hinter anderen Autos herfahren. Das ist insofern interessant, als dass nämlich bei uns in der Kommentarspalte zu einem der letzten Videos mal aufgetaucht ist, die Frage, ob denn der McLaren besonders sensibel ist für die Dirty Air, weil sich Lando Norris zum Beispiel wieder schwer getan hat zu überholen. Auch in Japan schon, man kam da schwer ran. Kurze Antwort, ja, wahrscheinlich ist er ziemlich sensibel, aber offensichtlich ist der Sauber noch viel, viel sensibler. Sei es drum, beide Piloten, Hülkenberg und Bortoleto, tun sich immer am Start schon mal ziemlich schwer. Es war ein schwieriges Wochenende für die Eidgenossen aus der Schweiz. 6 Punkte für Hülkenberg, 4 Punkte für Bortoleto von mir. Wie siehst du es?
Ja, also da sind wir uns relativ einig bei Bortoleto. Ich gebe auch ihm 4 Punkte, 8 Punkte für Hülkenberg. Ich sehe da die... Ja, Dinge, die am Wochenende schiefgelaufen sind, nicht so wirklich auf seiner Seite. Ich finde, er hat auch noch viel rausgeholt. Beide Fahrer haben gesagt, dass es sich sehr schwer getan hat im Auto. Bortoleto auf dem zweiten Stint dann mit Medium hinter Autos, die einen harten Reifen hatten, hatte selbst da Probleme vorbeizukommen und Grip zu finden. Schwierig. Hülkenberg hat auch mit dem Auto gekämpft und hat gesagt, dass vor allem die Long-Run-Pace nicht passt. Wenn sie alles zusammenbekommen auf eine Runde in der Qualifikation, hat er gesagt, dann ist das schon okay. Aber Long-Runs sind momentan das große Problem. Und Platz 13 ursprünglich, den er da im Bern rausgeholt hat. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Mit den Punkten hat das Auto momentan nichts zu tun. Da haben wir einfach viel zu viele Autos, die gut laufen. Also neben den üblichen vier verdächtigen Teams dann halt jetzt auch Alpine oder auch die Racing Bulls zum Beispiel, Williams.
Oder die Haas an dem Wochenende.
Oder die Haas, genau. Und damit würde ich sagen, springen wir auch schon zu Alpine. Die haben auch 6 Punkte in der WM und das vor allem, weil Pierre Gasly aufgezaubert hat. Der hat Platz 5 rausgeholt in der Quali. Spektakulär. Und Platz 7 ist es dann geworden im Rennen. Wäre fast noch Sechster geworden, aber den Verstappen kannst du halt nicht immer hinter dir halten. Und dann Jack Doohan, auch der mit stark ansteigender Formkurve, wie auch das ganze Alpine-Team. Qualifikation 11. Rennen, 14. Da ging es dann ein bisschen nach hinten, aber auf jeden Fall deutlich besser als das, was er bisher gezeigt hat. Was gibt's den beiden?
Ja, Pierre Gasly kriegt von mir 10 Punkte. Jack Doohan kriegt derer 8. Und ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr euch gewundert habt, oh, der Gasly ist doch von 4 losgefahren. Das stimmt, aber qualifiziert hat er sich eigentlich auf der 5. Er ist dann nur von 4 gestartet, weil die Kameraden Antonelli und Russell einen Platz verloren haben, zurückgestuft wurden. Wir benennen hier aber tatsächlich immer die Position, auf der sich die Piloten de facto qualifiziert haben. Es gibt zum Starting Grid dann Abweichungen, also nicht wundern, das stimmt schon soweit. Gasly, 10 Punkte, wie gesagt. Ich habe mir ehrlich gesagt schwer getan, die 10 zu zücken.
Ja?
Er hat ja...
Er wäre beinahe Sechster geworden. Er hat sich lassen
genau
müssen,
in der allerletzten Kurve hat er sich dann vom Verstappen noch übertölpeln lassen. Ich hätte ihm besseren Gewissens die 10 gegeben, wenn er wirklich den 6. Rang noch gehalten hätte. Das wäre ein Wahnsinnsergebnis geworden für die Alpine-Truppe. Aber ja, sei es drum. Ja. Rang 7 ist auch super viel wert. Ist auch absolut aus heiterem Himmel gekommen an diesem Wochenende und schmälert seine Leistung ja nur wirklich minimal. Also es ist eine 10 minus, sagen wir mal so. Trotzdem, Pierre Gasly, hervorragendes Rennen gefahren im Qualifying. Das war wieder so eine typische Vorstellung, wie wir sie von ihm gesehen haben. Vor einigen Jahren im AlphaTauri, als er da regelmäßig in den ersten 2-3 Startreihen aufgetaucht ist. Mit einem Auto, das da eigentlich überhaupt nichts verloren hat. Das scheint er immer noch drauf zu haben. Also sehr, sehr gut. Das hat mir fantastisch gut gefallen. Im Rennen gut, hat er natürlich dann den einen oder anderen Platz verloren. Eigentlich nur einen bis zur letzten Kurve. Auch das ist eigentlich schon ein kleines Wunder, wenn man bedenkt, wer da alles hinter ihm war. Ja, da waren Lewis Hamilton, da war Lando Norris. Ja, interessant. Also sehr, sehr gute Leistung für Alpine. Ich freue mich, dass sie jetzt auch Punkte geholt haben. Warum Alpine übrigens mit gleicher Punktzahl vor Sauber ist, liegt natürlich am Einzelergebnis von Pierre Gasly. Jetzt der siebte Platz ist höher zu bewerten als die, ich glaube, es waren 2 Punkteplätze, die Nico Hülkenberg für Sauber eingefahren hat bisher. Daher, wenn ihr euch wundert. Jack Doohan hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Er war zeitweise in den Punkten unterwegs. Hätte auch gut und gerne punkten können. Rang 11 im Qualifying ist auch schon ein sehr gutes Ergebnis eigentlich. Es ist ja überhaupt ein Wunder, dass er überhaupt im Auto saß. Es gab ja berechtigte Spekulationen, ob er nicht schon seinen Sitz verloren hat nach 3 Rennen. Er war da. Er schien sich sehr gut erholt zu haben von seinem wirklich schlimmen Unfall in Japan noch. Und er war zur Stelle. Also es beweist auf jeden Fall, dass der Alpine sehr gut zur Strecke gepasst hat, wenn da beide Piloten so eine Leistung abrufen können. Insgesamt natürlich ein bisschen unglücklich für Jack Doohan, da hat ihm vielleicht auch die Erfahrung gefehlt am Ende, vielleicht hat er mit den Reifen nicht so optimal hausgehalten, die Safety-Car-Phase kam auch nicht für jeden zum richtigen Zeitpunkt, mag sein, dass auch er da einer der Geschädigten war, trotzdem, der 11. Platz in der Quali, ganz, ganz großartige Leistung, Rang 14 im Rennen, weniger großartig, aber ich freue mich einfach, dass er immer noch dabei ist, dass er stark dabei ist, deshalb 8 Punkte für Jack Doohan, 10 Punkte für Gasly. In diesem Fall sind wir uns einig, oder?
Da sind wir uns einig, ich gebe denen genau die gleiche Wertung. Und da du alles schon so schön gesagt hast, machen wir weiter mit den Racing Bulls. Da fällt mir nichts weiter dazu ein, du hast es sehr schön formuliert. Liam Lawson und Isaac Hutcher. Liam Lawson Quali 17. Rennen 16. Hutcher 12. in der Quali und 13. im Rennen, Dave. Und da bin ich jetzt mal gespannt, dass wir uns nicht ganz einig, aber fast.
Nicht ganz, aber fast. Jo, Liam Lawson kriegt von mir 4 Punkte. Isaac Hutcher kriegt von mir 5 Punkte. Das war kein gutes Wochenende für die Racing Bulls insgesamt. Es ist so ein bisschen das umgekehrte Spiel wie bei Alpine gerade. Bei Alpine hat das Auto offensichtlich sehr gut zur Strecke gepasst. Ihr wisst ja, in Bahrain ist Traktion gefragt, Bremsen und so weiter, Aerodynamik eher sekundär. Ich glaube, was die Aerodynamik angeht, ist der Racing Bulls stärker. Deswegen rechne ich mit einer deutlich verbesserten Leistung wieder in Saudi-Arabien. Da ist Aerodynamik gefragt. In Bahrain war es aber so, dass die Racing Bulls sich beide schwer getan haben. Liam Lawson hat sich noch ein bisschen schwerer getan als Isaac Hutcher. Liam Lawson hat sich auch 2 Strafen eingefangen. Da ging es, glaube ich, einmal im Track Limits, einmal um irgendwie, ziemlich ein rüdes Duell, ein rüder Zweikampf. Da gab es ja ohnehin unzählige in dem Rennen. Das war fantastisch, aber es ging nicht überall wirklich sauber zur Sache. Und Liam Lawson ist natürlich bekannt dafür, dass er im Zweikampf nicht zurücksteckt. Das ist grundsätzlich natürlich eine sehr, sehr tugendhafte Eigenschaft. Manchmal geht's aber auch schief. In dem Fall hat er mit stumpfen Waffen irgendwie gekämpft. Das Auto ging nicht gut. Er hat versucht, mehr rauszuholen, als drin ist. Hat nicht so ganz geklappt. Das halb 4 Punkte von mir. Isaac Hutcher hat es gar nicht so viel besser gemacht. Er steht halt platzierungstechnisch besser da. Das ist natürlich besser, das ist messbar besser, das kann man natürlich schon so formulieren. Aber auch das war insgesamt keine so großartige Vorstellung wie zum Beispiel noch in Japan. Da war Isaac Hutcher einer der Helden des Rennens für uns. Ja? Und hat da auch seine ersten Formel-1-Punkte geholt. Das war sehr, sehr gut. In Bahrain ging es nicht so toll zur Sache. Deshalb 5 Punkte für Hutcher, 4 Punkte für Lawson. Du bist ähnlich dabei.
Ja, ich gebe 3 Punkte für Lawson und 5 Punkte für Hutcher. Hutcher hat den Start ein bisschen versammelt. 4 Plätze hat er da gleich verloren. Hat er es noch ganz gut gemacht, so übers Rennen verteilt. Aber ich finde, auf der einen Seite fairerweise, der Racing Bus ist nicht so gut gelaufen. Auf der anderen Seite, da hätte er allein schon am Start viel, viel besser wegkommen können. Vielleicht wäre dann auch mehr gegangen. Ich finde, er hat ein durchschnittliches Rennen insgesamt geliefert. Liam Lawson, der ist einfach weit von seiner Topform entfernt, die wir in der Formel 1 tatsächlich noch, diese Saison zumindest nicht begutachten konnten. In der letzten Saison, da war es ja so, dass wir schon gesagt haben, okay, er war vom Fleck weg im Prinzip da und hat Leistung gebracht. Ich habe deutlich mehr erwartet. Ich habe auch erwartet, dass er an Verstappen einigermaßen dran ist. Vielleicht sogar, da habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit unseren Hot Takes, das ein oder andere man ihn vielleicht sogar überflügeln kann, punktuell zumindest. Weit gefehlt. Der Kamerad ist bei den Racing Bulls und wird gerade auch von Hutcher so ziemlich im Schatten gelassen momentan. Also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Dawson kann zumindest viel, viel mehr, als er gezeigt hat. Hutcher zeigt weitgehend, aber hat jetzt auch nicht wirklich Glanzpunkte setzen können an diesem Wochenende. Bei Aston Martin, ja, brauchen wir gar nicht von Glanzpunkten zu reden. Immerhin sind sie gerade Siebter in der Konstrukteurs-WM mit 10 Punkten. So ganz schlimm schaut es nicht aus, aber Bahrain war mal gar nichts. 13. Ist der Alonso in der Quali geworden. Da hat er sich dann auch mal wieder schön selber gelobt, dass wir das Maximum extrahiert haben. Das hat er dann wieder schön markiert am Punkt. Heißt bei ihm nichts anderes. Das Auto ist eigentlich ein fahrender Papierkorb und ich habe es dann trotzdem irgendwo halbwegs in die Nähe der Punkte gestellt. 15. Rennen geworden, dann ging es dann nach hinten. Stroll, 19. In der Quali, 17. im Rennen. Der war teilweise gar nicht so viel langsamer als Alonso, aber wirklich gut hat er es nicht gemacht. Also da ist auch nicht mehr viel von den ersten beiden Rennen übrig, wo Stroll überraschend gut war. Naja, er ist es halt, Stroll, aus guten Gründen. Der hat einfach seine Formschwankungen.
Es ist schade, es ist super schade. Bevor ich anfange, zunächst mal die Punkte. Fernando Alonso kriegt von mir 5 Punkte für dieses Bahrain-Wochenende. Ja, Lance Stroll kriegt nur 3. Und du hast es schon angesprochen, nach den ersten 2 Rennen dieses Jahr hatte ich auch wirklich Hoffnung, dass er die Kurve jetzt gekriegt hat, dass er Bock hat. Er hat ja wirklich Alonso, in den Schatten gestellt, wird ein bisschen zu viel gesagt, aber er lag vor ihm auf jeden Fall. Er war der bessere Aston Martin-Pilot in den ersten Rennen. Und dann, Japan war schon mal komplett ein Griff ins Klo. Auch jetzt Bahrain komplett, lustlos wieder hinten irgendwie rumgefahren. Saft und kraftlos irgendwie. Es ist halt wieder Stroll, ja. Er macht wieder Stroll-Dinge und ist inkonsistent, bis zum geht nicht mehr. Das ist schade und ich frage mich dann wirklich, was passiert, wenn man eventuell die Möglichkeit haben könnte, einen Verstappen zu holen? Gut unterrichtete Quellen in unserer Kommentarspalte berichten ja schon, dass das vielleicht beschlossene Sache ist. Wir wissen es noch nicht, offiziell ist da gar nichts. Aber ein Wechsel von Verstappen zu Aston Martin wäre zumindest aus vielerlei Hinsicht sehr logisch. Wir haben in diversen Videos schon ausführlich drüber gesprochen, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Falls es aber so kommt, frage ich mich, welcher der beiden Piloten wirklich sein Cockpit räumen müsste. Eigentlich haben ja beide auch für kommende Saison einen Vertrag.
Ja.
Das wird schwierig, da muss dann Geld wieder regeln wahrscheinlich. Trotzdem, Lance Stroll in Bahrain, das war nix. 3 Punkte, Alonso kriegt von mir 5 Punkte. Das war überschaubar im Qualifying, gut, Platz 13 mag vielleicht das Maximum im Aston Martin gerade sein, aber fällt mir jetzt schwer, da in Euphorie zu verfallen. Ja, da gehört weder ein Aston Martin hin, da gehört auch kein Alonso hin. Wenn das das Maximum ist, dann ist es schon so, aber das ist trotzdem traurig und jetzt, fuhrwerken da beide Parteien schon seit Jahren dran rum, dass es irgendwie nach vorne geht, stattdessen geht es irgendwie zunehmend weiter nach hinten. Ja. So auch im Rennen dann für Alonso, der Aston Martin hat Reifen gefressen ohne Ende. Sie sind einfach zu langsam, was soll man sagen? Bitteres Schauspiel. Wie siehst du denn die Leistung der beiden?
Ja, ein bisschen positiver. Also Alonso gebe ich 6 Punkte, Stroll 5. Also Stroll war natürlich der schlechtere Fahrer in dem Wochenende, hatte aber auch dann mit einem kleinen Rempler von Lawson zu kämpfen. Da ist ja dann Lawson auch bestraft worden. Also so ganz komplett auf seine Kappe geht es jetzt auch nicht. Aber Glanzpunkt war es nicht. Fand, es war ein okayes Rennen. Wie gesagt, er war besser in Form in den ersten beiden Rennen. Bei Alonso, finde ich, hat halt tatsächlich noch ein bisschen mehr rausgekitzelt aus dem Auto. Insofern kann ich im guten Gewissens schon 6 Punkte geben. Aber bei Aston Martin muss man auf jeden Fall mal schauen, dass man in die Pötte kommt. Kann sein, dass er sich da jetzt alles ausspannt für 2026, wenn Adrian Newey dann weitgehend das neue Auto dann designen konnte. Aber das kann nicht der Anspruch sein. Man hat die modernsten Facilities in der ganzen Formel 1. Da ist alles wirklich niegelnagelneu, blitzblank, tipptopp. Und da muss eigentlich mehr gehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und bei Williams, da versucht man sich zu altem Glanz gerade wieder hochzuziehen. 19 Punkte, damit 9 Punkte mehr als Aston Martin in der Konstrukteurs-WM. Alex Albon hat
schon Pfund
im Rennen auf Platz 15 geschafft und, in der Quali auf Platz 15 und im Rennen auf 12. Carlos Sainz mit dem Top-Ergebnis in der Quali, 8. und dann im Rennen dann mit Schaden ausgefallen. Der ist auch ein bisschen Rambo-mäßig unterwegs gewesen wieder. Das kannten wir schon aus Japan. Was sagst du denn zu unserem spanischen Conquistador?
Conquistador, das hat mir schon gefallen grundsätzlich, bevor ich elaboriere meine Punkte, Alex Albon und Carlos Sainz kriegen bei mir die gleiche Wertung heute, beide mit 7 Punkten, Das ist bekanntermaßen gut. Ist ein gutes Rennen gewesen, gutes Rennwochenende von beiden. Aus unterschiedlichen Gründen leider ungekrönt am Ende des Tages, ja. Alex Albon hat sie ja schon im Qualifying dann, ja, schwer getan ist übertrieben, aber er wurde da Opfer dieser Fehlentscheidung der Stewards, ja. Er hätte eigentlich statt Nico Hülkenberg ins Q2 einziehen sollen. Wer weiß, wo er sich dann qualifiziert hätte, dann wäre das Rennen vielleicht ein anderes geworden für ihn. So musste er dann wirklich von relativ weit hinten versuchen, sich nach vorne zu kämpfen. Er war auch innerhalb von relativ kurzer Zeit dann dran am Teamkollegen, ja, an Carlos Sainz, der sich wiederum sehr gut qualifiziert hat. Endlich mal ein Q3-Ergebnis für Sainz, ja, Platz 8. Da hat er eigentlich den Albon gemacht, ja, und das Ergebnis maximiert für die Williams im Qualifying. Im Rennen, du hast es dann schon gesagt, hat er sich in einige Scharmützel verstrickt. War es dann mit Tsunoda? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo dann wirklich die Fetzen geflogen sind. Das war ja letztendlich dann auch die Ursache für das Safety Car, ne? Weil dann so viele Carbonsplitter da irgendwie rumlagen auf der Strecke. Da musste dann das Safety Car ausrücken, damit die Streckenmarsch jetzt das Ding sauber machen können ordentlich. Also ja, ein belebendes Element Carlos Sainz, aber am Ende des Tages leider unglücklich im Rennen. Bisschen schade. Glaub auch, er hat mehr versucht, als eigentlich drin war. Er wollte dann auch den letzten Tropfen da rausquetschen, einmal zeigen, dass er wirklich sehr gut ist. Mhm. Dass er es drauf hat, dass er da hingehört. Hat nicht sollen sein. Trotzdem, ich fand es eine ansprechende Leistung. Genau wie Alex Albon, der war auch wieder gut unterwegs mit ein bisschen Pech. 2x7, du siehst es anders.
Bisschen, ja. Albon gebe ich auch 7, Sainz 5. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich finde, auf der einen Seite, natürlich muss ich es anerkennen, Sainz hat mit für die spannendsten Momente gesorgt. Er hat sich ein super Duell mit Hamilton zum Beispiel geliefert. Er hat sich mit
Entertainment-Bonus, oder?
Mega, ja, das war richtig gut. Auch mit Tsunoda sich behagt, was dann also dann zu zwei Berührungen geführt hat. Und das eine davon, die hat ihm dann den Sideboard aufgerissen. Und dann war eigentlich klar, dass er das Auto nicht mehr bis zum Ende fahren kann. Die haben ihn dann in die Box gerufen, da musste das dann abstellen. Er ist am Anfang richtig gut nach vorne gekommen. Der war zwischenzeitlich Sechster, nach dem Start richtig nach vorne gepflügt und dann, er ist ja auf den Softs gestartet, ist es nach hinten gegangen. Die hat er selber auch gesagt, er hat sich richtig aufgerieben im DRS von den anderen Autos. Da ist er voll in die Zweikämpfe gegangen. War auf der einen Seite natürlich cool zum Zuschauen, auf der anderen Seite hat sie ihm die Reifen ruiniert und das ist auch mein Kritikpunkt. Carlos Sainz, ich kann es voll verstehen. Der hat jetzt endlich mal wieder Blut geleckt, der hat im Pack sich richtig mit anderen gebettelt. Aber da muss er ein bisschen cleverer sein, finde ich, wenn er da Punkte rausholen will. Und das war am Ende dann halt einfach das Resultat seines sehr harten Racings, auch wenn es dann im Prinzip, kann man auch argumentieren, vielleicht ein bisschen eher auf die Kappe von Tsunoda geht, wobei auch da, der ist ein bisschen reingeschlingert bei der einen Kollision. Das ist jetzt auch nicht wirklich seine Schuld gewesen. Für mich ein Racing-Incident. Aber so ist es halt. Und gerade der, ja, man nennt ihn ja nicht den Professor, aber du vergleichst ihn ja auch mit Prost und das, ich rechne ihn so ein bisschen minusmäßig an, aber wie gesagt, 5 heißt in meiner Welt immer noch absolut solides Rennen, war okay, aber es hätte sehr viel besser sein können aus meiner Sicht, wenn er sich ein bisschen zurückgehalten hätte. Mir als Fan, generell als Formel 1 Fan, hat es sehr Spaß gemacht, als Carlos Sainz über die Sand auch, also ist jetzt gar nicht auch übertrieben boshaft gemeint oder so, nicht, dass die Sainz-Fans jetzt hier gerade alle am Auszicken sind, die Mistgabeln rausholen, also ich freue mich schon, denn Carlos Sainz, der kommt in Fahrt und jetzt schauen wir mal, wie weit wir in Fahrt sind, lieber Dave, es ist nämlich schon wieder Halbzeit und wir machen jetzt natürlich unser Quiz. Da könnt ihr mitraten. Zu gewinnen gibt es leider nichts für euch, aber vielleicht wisst ihr es ja oder lasst uns in den Kommentaren wissen. Der Glanz und Gloria gibt es hier. Ja. Und in einer neuen Folge. Und es steht 3-2. Ich bin in Führung gegangen. Hat man auch noch nicht so oft gesehen beim Kreisfragen.
Tja, Dave, mal schauen.
Soll ich zuerst die Frage stellen oder willst du?
Du kannst gerne anfangen. Ich habe beim letzten Mal die Frage zuerst gestellt. Du hast es gewusst, ich habe anschließend versagt. Okay. Vielleicht machen wir es diesmal einfach andersrum und dann bin ich auch wieder happy.
Also
schieß
gut.
Los.
Ja, also wir haben eine Vielzahl von Nationen natürlich im Grid. Hm. Fahrer aus allen Herren Ländern sind dabei. Manche waren schon mal vertreten und sind aktuell nicht dabei. Viele Länder sind auch fast immer dabei. Wir hatten eine schöne Community-Frage in den exklusiven Community-Videos, wenn man da auf Mitglied drückt.
Boah, und das war brutal.
Das war echt auch was wir nicht gewusst haben. Jetzt wissen wir, 81 war das einzige Jahr, wo es keinen deutschen Formel-1-Fahrer gab, der zumindest mal in der Qualifikation in den Start gegangen ist. Da gab es nämlich dann auch ein paar, die dann halt es nicht geschafft haben in die Rennen rein. Aber in eine ähnliche Kerbe schlägt jetzt meine Frage an dich, Dave. Es gab, bisschen blöd formulieren. Also drei Länder sind an der Spitze sozusagen der Länder, die meisten Formel-1-Fahrer gestellt haben.
Mhm.
Auf Platz 1 ist das Vereinigte Königreich mit 163, Großbritannien.
Mhm.
Auf Platz 3 ist Frankreich mit 75 Fahrern.
Mhm.
Und jetzt frage ich dich, was glaubst du denn ist auf Platz 2? Egal wie viele es sind, also du musst nicht die Fahrer zahlen. Du musst einfach nur sagen, welches Land ist deiner Meinung nach auf Platz 2?
Großbritannien 1, Frankreich 3.
Ich gebe dir einen Tipp, der wahrscheinlich nichts bringt.
Ich habe eine Vermutung.
Aktuell sind aus diesem Land auch mindestens ein Fahrer vertreten.
Mhm.
Ich kann also sogar noch genauer sagen, ein Fahrer ist vertreten.
Ja, also das deckt sich tatsächlich mit meiner Einschätzung, meiner Tendenz. Ich hätte nämlich getippt Italien. Es gab gerade in der Anfangszeit der Formel 1 unheimlich viele Italiener. Auch bis in die 90er hinein waren da wirklich viele dabei. Ich denke, es ist Italien, oder?
Also ich sag dir jetzt mal, um es so spannender zu machen, wer auf Platz 5 und Platz 4 ist. Also auf Platz 5 ist Deutschland mit 54 Fahrern. Da ist natürlich unser lieber Nico Hülkenberg der aktuelle Vertreter. Und auf Platz 4 sind die USA tatsächlich. Der letzte, der es aus den USA hingeschafft hat, ist tatsächlich Logan Sargeant. Und dann haben wir auf Platz 2, Dave ist der alte Formel-1-Fuchs, der hat es natürlich gewusst, Italien mit 100 Fahrern. 100 Fahrer hatten
Bellissimo.
Der aktuelle Andrea Kimi Antonelli. Und der ist natürlich eine Zierde der Nation mit seinen frischen 18 Jahren, der macht seinem Land alle Ehre. Also sehr schön, sehr große Champions auch. Farina, Ascari, also tolle Fahrer aus Italien. Aber einen Weltmeister, den sollten sie vielleicht mal wieder produzieren. Vielleicht ist ja Antonelli ein kommender. Wird ja bei Ferrari, schielt man ja auch schon so ein bisschen auf den Kameraden, dass man sich den vielleicht langfristig unter den Nagel reißen kann.
Schauen wir mal. Aber das bedeutet ja, dass Brasilien dann mindestens auf Platz 6 ist oder sogar noch weiter unten, was die Anzahl
ist. Ich kann es dir sagen. Also Brasilien ist tatsächlich hinter Deutschland, hatte gerade mal 33 Fahrer. Also ja, crazy. Das waren gar nicht so viele. Und ich glaube, du errätst nie, wer auf Platz, 7 ist. Die Schweiz mit 29 Fahrern. Noch vor Argentinien und Belgien.
Crazy. Na siehst du mal, da lernen wir doch alle was davon im Kreisfragen, meine lieben Freunde. Ein wunderschönes Format. Wir lernen was, ihr lernt was, ihr habt noch schöne Unterhaltung dabei, hoffentlich. Sagt uns gerne, ob ihr es gewusst hättet oder nicht. Und jetzt, mein Lieber, ist meine Frage an dich. Die ist sehr aktuell, die hat einen aktuellen Bezug.
Da bin ich oftmals schon gescheitert, aber sag's mir.
Ja, schauen wir mal. Es ist keine Topspeed-Frage, an denen bist du immer sehr gerne gescheitert.
Gab's schon lange nicht mehr übrigens, ja.
Es ist... Der Witz hält sich ja dann auch in Grenzen. Wenn man das ständig macht, ist ja auch doof. Aber ab und zu kann man ja so als Schreckgespenst mal eine einstreuen. Okay. Heute ist es keine. Wir haben gerade gesagt, mittlerweile hat auch Alpine gepunktet. Somit haben alle 10 Mannschaften in der Formel 1 Punkte geholt in der Saison 25. Nach 4 Rennen, das ist eigentlich schon eine ganz gute Leistung. Finde ich ziemlich solide. Bei den Fahrern allerdings sieht es noch ein bisschen anders aus. Da gibt es noch 4 Piloten, die 0 Punkte haben. 16 Piloten haben allerdings schon Punkte geholt. Das ist super. Ich wüsste gerne tatsächlich von dir die 4 Namen, hinter denen noch 0 Punkte stehen. Kriegst du die zusammen? Ich glaube, du schaffst das.
Ja, das hoffe ich
mal ganz scharf nach.
Also,
als Tipp vorweg kann ich dir gleich geben, das sind Rookies.
Nur Rookies?
Weitgehend.
Ja, okay, das hätte mir jetzt gewundert, wenn es nur Rookies gewesen wären. Also, ich glaube, Jack Duden war noch nicht in den Punkten. Ich glaube,
korrekt.
Ja, Carlos Sainz war nicht in den Punkten, soviel ich weiß. Oh, der hat schon,
Er
hat schon welche? Hat schon einen,
ich glaube, in Japan, ja.
Gut, dann bin ich jetzt eigentlich schon fast gescheitert. Ja, gut, aber wenn es fast nur Rookies sind, jetzt lass mich überlegen, wer noch keinen, also Bortoleto hat einen. Hat er einen? Boah. ich bilde mir ein, er hatte einen, aber nee, war glaube ich nur Hülkenberg, die Punkte geholt hat. Okay, lass mal schauen. Also,
ganz ruhig.
Duhen, Toledo hat Schalt auf jeden Fall einen. Wen haben wir denn sonst noch? Ja, klar, Lawson hat noch keinen.
Korrekt. Das ist der zweite. Super Rookie.
Warte mal, also Antonelli hat auf jeden Fall. Hä, ist nur, ich habe aber jetzt schon Duhan gesagt. Der hat der wohl auch einen? Nee, der hat keinen.
Nee, Duhan ist korrekt, Lawson ist korrekt. Die zwei hast du genannt.
Okay, und Bortoleto hat dann aber auch einen, oder wie? Weil, ich meine, ich habe jetzt eh schon
Sag
gesagt.
Sag du es mir, das frag ich
Weil ich Bortoleto gesagt habe und du hast gesagt, es wäre der zweite. Also Bortoleto, Duhan, Lawson. So.
Das sind drei, sehr gut. Ja. Die sind alle richtig.
Jetzt hast du gesagt, weitgehend Rookies. Du sollst mir keine Tipps mehr geben.
Super Rookie, habe ich noch gesagt.
Ja, gut. Den Punkt kannst du mir nicht geben, wenn du sagst, das ist dann halt Alonso. Aber
Alonso.
Aber Alonso hat einen Punkt und Stroll hat keinen Punkt und Stroll hat einen.
Stroll hat den
ersten beiden Rennen hat er mal den Punkt geschafft. Ne? Wahnsinn. Okay, das hätte ich ehrlicherweise nicht gewusst. Den Punkt gibst du mir nicht, dann ist jetzt wieder unentschieden. Krass, Alonso, stimmt. Alonso
okay, auf eigenen Punkt. Wunsch.
Ja, gut, das wäre jetzt zu viel helfen gewesen. Ja, aber ihr merkt schon, also ich bin bei diesen Fragen manchmal echt aus dem...
Ich fand es aber auch überraschend, deswegen habe ich dir die Frage gerne gestellt. Mhm. Ich hätte es so aus dem FF nicht gewusst. Mhm. Lawson ist ja gut einigermaßen überraschend, wenn man sich das global anschaut oder wenn man die Rennen durchgeht. Ja klar, war ja nur Murks dabei. Bortoleto hatte wirklich nur Pech, da hat zweimal Hülkenberg gepunktet. Jack Doohan war jetzt endlich mal einigermaßen dran, aber... De facto hat er auch noch keinen Punkt und Alonso fand ich ja richtig bitter. Ja. Aston Martin steht bei 10 Punkten und keinen davon hat Alonso geholt. Das ist eine ziemlich finstere Statistik. Alles klar, dann keinen Punkt für dich.
Tja,
das war zu viel Hit and Miss, mein Lieber. Somit steht es nach 4 Rennen 3-3. Sehr gut und würde sagen, wir machen weiter. Das war's wieder mit einer Runde.
Und wir machen weiter mit Haas. Die sind tatsächlich Best of the Rest nach den 4 Top-Teams, okay.
Wahnsinn, oder? Hätte ich vor der Saison auch nie gedacht.
Wundert auch irgendwie nicht bei den Ergebnissen, die sie in letzter Zeit einfahren. Und 20 Punkte haben sie auf dem Konto aktuell. Ocon, 14. in der Quali, 8 einmal, ne? Sehr gut. Und jetzt könnte man sagen, okay, das kann man fast nicht toppen. Hat Behrmann auch nicht geschafft, platzierungsmäßig, aber er hat einen Riesensprung nach vorne gemacht von dem letzten Platz in der Qualifikation auf Platz 10. Also, das war schon echt imposant und deswegen kriegt Ocon für mich von mir 10 Punkte und Behrmann kriegt von mir 9 Punkte. Und bei Behrmann, der kriegt die 10 Punkte nur deswegen nicht, weil er halt auf Platz 20 gestartet ist. Und das wäre schon ganz cool gewesen, wenn er da bisschen weiter vorne gestartet wäre. Wer weiß, wo er dann gelandet wäre am Ende. Also muss ich auch sagen, der ist wirklich, obwohl Ocon ja echt stark ist, der hat die ersten zwei Rennen Probleme gehabt, Ocon so wirklich Tritt zu finden. Mhm. Aber Behrmann, der war eigentlich direkt auf Temperatur, auf Betriebstemperatur.
Ja, also mit Ausnahme von Australien, das war ein komplettes Off-Wochenende, aber danach war er gleich da.
Ja. Also das ist schon echt schön zu sehen, wie sich das Team entwickelt und muss ich auch nochmal, es wird ihm jetzt egal sein, weil gegen Güttersteiner nachtreten, weil ich finde, seitdem Aya Komatsu da die Zügel in der Hand hält, da ist da wirklich ein riesen Aufwärtstrend zu erkennen und der hat ja einen Ingenieurshintergrund und der ist wirklich ein unaufgeregter Typ, den sieht man auch kaum irgendwie so richtig in Interviews, aber macht anscheinend sehr gute Arbeit, baut da wirklich was auf und die haben ja beileibe jetzt kein riesen Budget und da jetzt zu dem frühen Zeitpunkt der Saison, mal schauen, wie es dann mit den Upgrades dann weitergeht, aber da sozusagen, ja klar, deutlich dann hinter den nächsten Top-Team dann zu sein, das ist ja aber auch irgendwie klar, aber zumindest mal irgendwie Best of the Rest, das ist schon aller Ehren wert. Was gibst du den beiden?
Doppelt so viele Punkte wie Aston Martin, das muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Ja,
klar, also, ich meine, ist jetzt erst früh in der Saison, aber trotzdem und vor allem auch beide klar. Fahrer in den Punkten schon gehabt, also ein Alonso, der ist nicht so gut drin, sich Teams auszusuchen, leider. Vielleicht wird es ja ganz zum Ende seiner Karriere irgendwie richtig schön, wenn Adrian Newey dann ihm ein richtiges Geschoss hinzaubert.
Ja, und dann sitzt Verstappen im Auto und Alonso wird verabschiedet mit
Fiat. Das wäre nicht so schön, ja.
Shut up. Das wäre finster, hoffen wir, dass es nicht so kommt, aber wir sind bei Haas und ich bin ein bisschen strenger als du. Das ist, glaube ich, ein Thema, das wird sich jetzt durchziehen bis zum Ende dieser Episode. Ich gebe Esteban Ocon 8 Punkte und Olli Behrmann auch 8 Punkte. In beiden Fällen ist das hauptsächlich im Qualifying natürlich begründet, ja. Olli Bärmann hat da, naja, versagt ist ein hartes Wort, aber er hat sich hinbekommen, es gab wohl Bremsprobleme an seinem Auto. Das ist natürlich blöd, da kann er grundsätzlich nichts für, trotzdem, er stand halt dann ganz am Ende des Feldes. Sieht immer nicht gut aus. Ocon ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Er hat das Auto ja weggeworfen. Ja. Das war ein Fehler, den hat man 1:1 so vor ein paar Jahren von Nikita Mazepin gesehen zum Beispiel. Da war es einigermaßen on brand, sagen wir mal so. Ja. Esteban Ocon mit all seiner Erfahrung. Ja. Aber man muss natürlich ganz fair dazu sagen, Nico Hülkenberg wäre es wenige Sekunden vorher an der gleichen Stelle auch fast passiert. Er hat sich dann am Funk erkundigt, so, was ist passiert? So, ja, Ocon hat sich hier in Turn, was ist es, 3, beim Beschleunigen weggedreht und ja. Hülkenberg meinte dann selber, oh krass, das ist mir auch gerade fast passiert.
Mir auch fast passiert, genau.
Und man hat es dann gesehen an der Onboard, ne? Hülkenberg hat es gerade noch gerettet, das Auto. Mhm. Ocon hatte das Glück dann nicht, er stand ein bisschen zu sehr auf dem Pinsel, ist ein bisschen zu weit auf den Randstein gekommen und zack. Ja, verliert man so ein Auto dann halt. 1000 PS sind halt 1000 PS, ne? Dann machst du nix. Ja. Trotzdem, der Punktabzug, denke ich, im Qualifying geht, glaube ich, in Ordnung. Mag vielleicht ein Pünktchen zu viel sein, aber ich hebe mir gern die ganze Bandbreite an Punkten auf und 8 Punkte ist immer noch eine sehr, sehr gute Bewertung. Sie sind beide dann ein sehr gutes Rennen gefahren. Klar, Ocon auf Rang 8 ist fantastisch. Olli Bärmann hat dann 10 Plätze gut gemacht. Das ist eigentlich fast noch großartiger und richtig schöne Geste. Ich weiß, ob du es mitbekommen hast. Auf der Inlap nach dem Rennen hat sich dann tatsächlich Olli Bärmanns Papa eingeschaltet in den Boxenfunk und hat seinem Sohn, dem Mann, natürlich super stolz gratuliert. So, das war ein geiles Rennen, hast du super gemacht, den Platz 10 und bla. Und so, oh, thanks, Dad. Ganz witzige Szene. Also, ist echt cool zu sehen. Da gibt's generell, die aktuelle Generation der Piloten, die haben alle ihre Eltern im Paddock dabei. Das ist cool zu sehen, wie die Eltern da mitfiebern und sich da freuen und alle die ganze emotionale Achterbahn mitmachen.
Ja.
Kann ich ganz gut nachfühlen. Jetzt ist mein Sohnemann noch kein Formel-1-Fahrer.
Der
wird auch nie einer werden. Naja, er hat schon mal Bock auf Kart fahren. Schauen wir mal, wie weit es da kommt. Auf jeden Fall 8 Punkte von mir für Esteban Ocon, 8 Punkte von mir für Olli Bärmann. Ein großartiges Wochenende für Haas tatsächlich. Lass uns weitermachen mit der Scuderia.
Kein Ferrari. Ganz schlechtes für Ferrari zumindest. Das ist schon mal die gute Nachricht. Charles Leclerc, 3. in der Quali, 4. im Rennen. Lewis Hamilton, 9. in der Quali, 5. im Rennen. Und im Rennen, da war es sehr persönlich für Lewis Hamilton. Also ich gebe ihm trotzdem nur 7 Punkte und Charles Leclerc 10. Denn Charles Leclerc hat in der Quali wirklich, der war ganz nah dran an Reihe 1. Das hat mich wirklich überrascht. Hat dann halt ein bisschen federn lassen müssen dann hinten raus im Rennen. Das war aber nachvollziehbar. Also Ferrari auf den Mediums gestartet, hatten da auch ein bisschen Probleme im ersten Stint dann die Pace mitzugehen der anderen. Da sind ja viele auf Soft gestartet und der zweite Stint der beiden Ferraris, der war schon wirklich vom allerfeinsten. Also da ist sowieso im Rennen ganz viel passiert, aber sowohl Lewis Hamilton, der gefühlt im Sekundentakt aufgeschlossen auf den nächsten, hat den überholt, aufgeschnupft innerhalb von kürzester Zeit in wenigen Kurven und ist dann einfach weiter und weiter durchs Feld gepflügt. Währenddessen hat Charles Leclerc weiter vorne natürlich nicht so viele vor sich gehabt, aber hat dann auch gute Manöver gesetzt und ist da auch richtig gut abgegangen, hat sich dann zwischenzeitlich hätte man schon auch denken können, dass es vielleicht aufs Podium schafft. Also wirklich super gemacht. Ich glaube, aus dem Ferrari holst du aktuell nicht mehr raus, als Charles Leclerc irgendwie es zu leisten imstande war an diesem Wochenende. Lewis Hamilton, der war punktuell in der Quali ein bisschen dran. Leclerc hat es dann aber wieder nicht zusammenbekommen. Also der ist auch sehr selbstkritisch gewesen im Interview nach dem Rennen und am Wochenende hat er gesagt, er muss an sich arbeiten, er muss da einfach das Auto besser verstehen, wie man das Maximum raus extrahiert und ist aber guter Dinge, hat gesagt, er hat es jetzt ganz gut geschafft dann im Rennen und das, was er sozusagen zweites Stint geschafft hat, das hat sich richtig angefühlt und das muss er, hat er gesagt, jetzt einfach in der Qualifikation ausschaffen, was er auch interessanterweise gesagt hat. Charles Leclerc, der hat im Prinzip gleich so ein Gespür für Setup bei Ferrari bleibt dann und optimiert eigentlich das Setup, für das er sich entscheidet und er ist da noch so mehr am Hin- und Her probieren. Ist halt was, wo er sich jetzt reinfuchsen muss. Der Ferrari funktioniert halt anders als der Mercedes. Das hat er jetzt auch schon sehr oft gesagt, dass da viele Dinge einfach anders laufen und man muss sich halt wirklich umgewöhnen. Bin gespannt, wie lange er braucht, aber es sieht auf jeden Fall aus, als ob er Fortschritte macht. Finde ich schon mal gut. Wäre für Ferrari eine gute Sache, wenn beide auf der Spitze ihres Könnens sind und ihr Potenzial ausschöpfen.
So ist es, ja. Meine Wertung für die beiden Kameraden sieht aber überraschenderweise ein bisschen anders aus tatsächlich. Ich gebe Charles Leclerc in Anführungsstrichen nur 9 Punkte. Lewis Hamilton sehe ich dafür besser als du und gebe ihm 8 Punkte. Ja, warum? Warum, wieso, weshalb? Fangen wir mal mit Leclerc an. Du hast ja schon gesagt, beide Ferrari sind auf Medium losgefahren. Leclerc hat gleich am Start tatsächlich Plätze verloren. Das war unglücklich. Mag natürlich an der Reifenentscheidung gelegen haben. Vielleicht hätte er den einen oder anderen halten können. Schwer zu sagen, schwer zu beurteilen. Kreide ich ihm gar nicht so groß an. Was mich aber dann gewundert hat, das ist auch so ein Dauerthema bei Ferrari, ja. Wieder diese intensiven Diskussionen am Funk, ja, diese super kodierten Strategienachrichten,
ja, die dann
dadurch durch den Äther kamen, ja, ja, genau.
Plan B.
Plan B, Beta, hier schießt mich tot und er wollte Delta, was auch immer. Man munkelte natürlich, dass Leclerc dann auf einen Stopp gehen wollte. Hätte klappen können vielleicht. Aber Ferrari hatte, und du hast es schon ganz richtig gesagt, dadurch, dass sie den zweiten Stint danach auf Medium gefahren sind, aber frischere Mediums drauf hatten als die meisten Konkurrenten, hatten sie da wirklich dieses Tire-Offset, wie man ja sagt im Englischen, und konnten dadurch überhaupt erst die ganzen Manöver setzen. Mhm. Ja. Eigentlich, denke ich, war der Ferrari-Kommandostand in diesem Fall richtig gelegen, dass man da halt so rumdiskutieren muss und dass dann der Fahrer ein bisschen bockig am Funk sagt, ne, ich will aber das, ich will aber das. Bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie die beste Außenwirkung immer hat, ja. Das kann mal passieren, aber es ist gefühlt ja wirklich jedes Rennen eine Diskussion am Funk. Das kreide ich tatsächlich Charles Leclerc ein bisschen mehr an als den Verlust am Start. Gut, dass dann beide auf hart rumgefahren sind nach der Safety-Car-Phase. Das kann man ihnen natürlich nicht anlasten. Da konnten sie dann beide nichts dafür. Es war der Reifen, der übrig war, und sie wollten das Risiko, auf Soft zu fahren, nicht eingehen. Ich bin mir sicher, sie wären auf Soft gefahren, wenn die Safety-Car-Phase nicht, ja, in Runde 32 war es, dann nicht gekommen wäre. Sie hätten ja auf dem Medium länger fahren können, einen längeren zweiten Stint, und hätten dann einen kurzen letzten Stint vielleicht auf Soft nochmal gehen können und da noch ein bisschen aufdrehen. Das hat nicht hingehauen. Ja, Splitten
hätte man noch können, aber ja.
Ja, das ist auch immer, das sage ich ja auch immer, ne, dass sie dann die Strategie vielleicht mal splitten sollen. Andererseits kommst du dann immer in die Bredouille, weil du automatisch einen Piloten bevorteilst damit und der andere ist dann benachteiligt, und ja, es ist schwer. Wie man es macht, macht man es falsch, gerade wenn man bei Ferrari an der Strategie irgendwie mitwirkt. Es ist schwer. Ich denke, sie haben diesmal die Strategie gut getroffen. Das Safety Car kam ihnen daher leider nicht entgegen. Blöd gelaufen. Zweiter Akt hier noch zu Lewis Hamilton. Sein Rennen fand ich großartig. Man hat an seinen Überholmanövern dann auch gesehen, dass er ja ein siebenfacher Weltmeister ist oder siebeneinhalb, je nachdem, wie man das sehen möchte.
Kompromisslos, ne?
Ja, und genau das ist dann der Unterschied zwischen einem mehrfachen Weltmeister und einem Lando Norris. Ja? Das Auto von Lewis Hamilton war sicher auch nicht zwangsläufig so viel besser als die Autos, die dann vor ihm lagen, zumindest nicht alle, und er hat trotzdem ohne zu zögern ein Manöver nach dem anderen gesetzt, hat da kaum Zeit verloren, er wusste genau, okay, wo kann ich wie angreifen, er setzt es dann halt um, Punkt, aus, fertig.
Und sauber vorbei, auch, ne? Salz, das war eisenhart von beiden, das hat mir einfach auch Spaß gemacht, sowohl von Sainz als auch von Hamilton, das ist Racing, wie ich es gerne sehen möchte und auch genieße, also das war schon toll.
Ja. Ganz genau. Und da kann und muss Lando Norris noch eine ganze Menge lernen. Wir kommen sicher gleich nochmal auf ihn zu sprechen. Trotzdem, ich war sehr happy, und Lewis Hamilton hat nach dem Rennen gesagt, und das fand ich das Spannendste überhaupt, er weiß jetzt, wie er den Ferrari fahren muss. Also da ist irgendwie ein Groschen gefallen bei ihm offensichtlich. Du hast die Fortschritte ja schon angesprochen. Er war aber so euphorisch, dass er gesagt hat, so, ab jetzt habe ich es kapiert. Ja, da ging's. Er ist dann insbesondere auf das Thema Bremsen eingegangen. Der Ferrari, da muss man wohl mehr mit Motorbremse rumarbeiten. Ja, das kannte er von Mercedes gar nicht. Ja. Mhm. Auch ein spannender Fakt, ja, dass die Motorbremse bei Mercedes scheinbar überhaupt keine Rolle spielt. Mercedes hat auch einen anderen Bremsausrüster als Ferrari. Ferrari fährt mit Brembo. Mercedes war mit Carbon Industries unterwegs. Gab ja auch Gerüchte, ob die dann wechseln oder so, extra für Lewis Hamilton. Haben sie nicht gemacht. Es hat jetzt ein paar Rennen gedauert. Offensichtlich hat Lewis Hamilton jetzt verstanden, wie er dieses ganze System, es ist ja wirklich ein System, optimal nutzen muss. Und er ist sehr, sehr guter Dinge für Saudi-Arabien. Bin ja mal gespannt, ob er das dann... Genau, bin gespannt, ob er den großen Worten an Taten folgen lässt. 8 Punkte für Hamilton von mir, 9 Punkte für Leclerc.
Red Bull.
Kommen wir zu Red Bull.
Und die sind eine Ecke noch vor den Ferrari aktuell. Aber man muss ja auch sehen, die Ferrari, noch. Die haben ja die Ferrari haben eine Nullrunde gehabt, auch schon dieses Jahr. Und fairerweise muss man auch sagen, eine halbe Nullrunde auch jedes Rennen bei Red Bull. Da ist Verstappen den Laden am Zusammenhalten. 71 Punkte haben sie gerade. Verstappen, 7. in der Quali, 6. im Rennen. Zunoda, 10. in der Quali, 9. im Rennen. Und da gebe ich 10 für Verstappen und 8 für Zunoda. Zunoda mit dem bockigen Red Bull langsam so wirklich... kann er sich entscheidend einfreunden, ist auch wirklich auch wieder mit, wie man es von ihm eigentlich gewohnt ist, harten Rennmanövern unterwegs gewesen, hat dann, ja, absichtlich nicht, also es war nicht böswillig, was er da mit Sainz veranstaltet hat, aber den Sainz so ein bisschen aus dem Rennen rausgeschossen, muss man auch sagen, aber das, wie gesagt, Racing Incident. Also ich finde, Yuki, der kommt immer besser rein und ich bin sehr gespannt, denn der muss sich ja auch erstmal eingewöhnen. Wir reden immer von Sainz und Hamilton, zu Recht auch, aber ein Yuki Tsunoda, auch der muss gerade extrem sich umgewöhnen, auch wenn er gesagt hat, das Auto, das ist etwas, was seinem fast entgegenkommt. Nichtsdestotrotz ist halt es so ein wirklich Mini-Fenster, das man treffen muss, damit dieses Rotzding halt irgendwie fahrbar ist und schnell bleibt. Und das macht Verstappen halt, ja, selbst wenn man ihn irgendwie, keine Ahnung, die Augen verbindet und ja, die Hände in Handschellen legt anscheinend. Und so ziemlich war es ja dieses Mal so, weil ganz ehrlich, Verstappen, der hat, bin mir manchmal, und ich muss ihn vorwegschicken, also ich werde ihn jetzt sehr, sehr loben, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es so ein bisschen zur Verstappen-Marke inzwischen gehört, sich zu beschweren und zu sagen, okay, das Auto ist unfahrbar, damit dann danach sozusagen immer gesagt werden kann, naja, aber schau mal, wie toll der das macht, also macht er zweifellos. Aber es ist halt wirklich immer dann, wenn es nicht läuft, ist es immer halt irgendwie sowas in der Richtung, also ich habe, kann mich zumindest nicht erinnern, dass er jemals schlecht irgendwie eine Position hatte und es nicht irgendwie auf das Auto geschoben hat. Fairerweise muss man sagen, mit jemand, der so gut fährt und fahren kann wie Verstappen, kann es schon gut sein, dass es halt immer das Auto ist und halt nie der Fahrer, will ich gar nicht bestreiten, aber es ist halt auch irgendwie so ein Ding, ja. Nichtsdestotrotz, er hat Probleme mit dem Bremsen gehabt, das haben ja auch viele Seiten bestätigt. Er hat mit diesen harten Reifen, die er, ich glaube, im zweiten Stint hatte, völlig ins Klo gegriffen, war Mist und dann diese zwei verheerenden Boxenstops und trotzdem stellte dieses Auto irgendwie auf Platz 6 ab und er wäre noch wesentlich weiter vorne gelandet wahrscheinlich, wenn eben diese Dinge nicht gewesen wären. Also da ist vieles gegen ihn gelaufen, trotzdem holt der Punkte, trotzdem hält er sich aktuell noch wacker irgendwie mit WM-Chancen. Gut, hat er ja sowieso jetzt, solange das Auto nicht komplett abnippelt irgendwie, wenn die anderen Upgrades kommen oder irgendwie Red Bull Sainz in den Sand setzt. Aber das ist schon echt aller Ehren wert. Verstappen, deswegen ja, wieder mal 10 Punkte aus meiner Sicht verdient. Und du siehst es aber anders und da bin ich jetzt gespannt. Warum gibst du ihm 9?
Ich sehe es anders und ich habe gerade aber nochmal hochkorrigiert, muss ich tatsächlich sagen. Max Verstappen, 9 Punkte, du hast es gerade schon angedeutet. Yuki Tsunoda kriegt 7 Punkte von mir. Und du hast es ja sehr, sehr anschaulich gerade beschrieben, dass immer das Auto schuld ist, wenn es mal nicht läuft. Ich glaube, A, hat er sich das bei Alonso abgeschaut. Es ist der alte Alonso-Trick. Und B, wird er mit diesem Trick in Anführungsstrichen, aber immer recht behalten, solange er einen Teamkollegen hat, bei dem es noch schlechter läuft. Ja. Solange er keinen Teamkollegen hat, der beweist, dass man mit dem Auto doch mehr rausholen kann, kommt er damit natürlich durch, weil er definitiv dann das Maximum rausholt. Ja, wenn alle anderen, und ja, da hat er schon einige gehabt, alle anderen Teamkollegen halt noch weniger rausholen können draus, dann ist es schon so, dass er da das Maximum rausholt und dass er da der Beste ist. Ja. Warum kriegt er trotzdem nur 9 Punkte von mir? Du hast es ja alles sehr ausführlich beschrieben, mit welchen Umständen er da kämpfen musste. Dass das ganze Auto überhitzt, hast du noch vergessen zu erwähnen. Das war
stimmt,
ja auch irgendwann
mal ein Funkspruch. Alles, so. Alles überhitzt hat er mal genau. Zwischendurch abgesetzt. Alles.
Es ist ja. Also, ja, er hatte einige Gremlins zu besiegen. Der einzige Grund, warum ich ihm tatsächlich jetzt nur 9 Punkte gebe, ist, es gab ein Pierre Gasly, der sich vorhin qualifiziert hat. Und ich glaube, das Universum, in dem ein Pierre Gasly mit einem Alpine sich vor einem Red Bull qualifizieren darf, das liegt relativ außerhalb des Universums, in dem wir leben. Deswegen wäre vielleicht ein Hauch mehr drin gewesen. Ich weiß es nicht. Freut mich ja sehr für Pierre Gasly, es freut mich ja sehr für Alpine. Freut mich nicht zuletzt deshalb, weil ich bei Grid Rivals Pierre Gasly in meinem Team hatte und der hat endlich mal richtig abgeliefert. Aber das nur ganz am Rande. Ja, sei es drum, Max Verstappen ist ein absolutes Biest. Er hat mal wieder das Maximum rausgeholt. Er hat sich ja dann an Pierre Gasly gerecht und hat ihm in der letzten Kurve, in der letzten Runde überholt und sich da, wo es dann was zu holen gab, nämlich Punkte, hat er dann doch das letzte Lachen gehabt. Also so dreht sich das dann am Ende dann wieder rum. Yuki Tsunoda war gut, war weitgehend unauffällig, bis auf das ein oder andere harte Duell. Mit Sainz haben wir schon angesprochen. Trotzdem, er kommt rein. Endlich in den Punkten der erste nicht Verstappen Red Bull Pilot, der seit vielen, vielen Rennen mal wieder Punkte geholt hat. Ich glaube, Las Vegas 24 war Perez mal in den Punkten. Seitdem ging gar nichts. Da war das wirklich eine One-Man-Show. Wird Zeit, dass jetzt der zweite Red Bull Pilot mal wieder ein bisschen was dazu beiträgt zum Punktekonto. Ich glaube, Yuki ist auf einem guten Weg. Ganz still, unauffällig arbeitet er am Auto, arbeitet mit dem Auto, arbeitet mit seinen Ingenieuren, um da einfach auf den grünen Zweig zu kommen. Das ist auf jeden Fall der Weg, den er weitergehen muss. Und dann werden wir noch eine ganze Menge Spaß haben an Yuki Tsunoda. Und, weil es jetzt mehrfach schon in dieser Episode kam, falls Max Verstappen tatsächlich das Team wechseln sollte, die Gerüchte werden ja lauter, die Optionen werden zahlreicher, dann muss man eigentlich Yuki behalten, ne? Honda hin oder her. Oder wie siehst du es denn? Ne? Meinst du, die setzen dann im nächsten Jahr wirklich zwei neue Piloten da rein?
Ich glaube, das kann sich Red Bull nicht leisten. Ich glaube, das ist eine ziemliche Wundertüte bei Red Bull. Ich glaube, die machen eh im Endeffekt, was sie wollen. Und was natürlich auch, also wo ich jetzt eher damit gerechnet hätte, was du sagst.
Helmut Marko confirmed, oder?
Ja, ich hätte gedacht.
Jackie Stewart hat ja auch schon getestet, ist er mit dem Tunnel gefahren über Rhein. Wäre die älteste Fahrerpaarung ever. Beide über 80.
Helmut Marko und Jackie Stewart. Ja. Ja gut, das hätte vielleicht noch zu Zeiten von Adrian Newey irgendwie funktioniert, dass sie mal ein paar Punkte holen, aber ja, also ich hätte gedacht, du spielst darauf an, dass es vielleicht Verstappen und Tsunoda bei Aston Martin sein könnte. Das wäre aber dann natürlich auch ein Kracher, weil wie gesagt, Verträge laufen auch noch bis einschließlich 26 bei Alonso und bei Stroll, und Stroll ist ja so unter Welpenschutz, weil der Papa das Team besitzt, und so ein Alonso, den schmeißt du dann eigentlich auch nicht unbedingt weg. Selbst wenn du einen Verstappen bekommen kannst, dann glaube ich, wird eher Stroll wackeln. Aber ja, also wäre spannend, wenn Tsunoda und Verstappen es hinschaffen würden. Tsunoda ja dann hauptsächlich wegen dem Honda-Motor, der ab nächstem Jahr im Aston Martin stecken wird. Also, wir schauen jetzt mal aber auf Mercedes. Da ist man wirklich gut dabei. Zweiter in der Konstrukteurs-WM. Russell in der Quali ist er auf Platz 2 und im Rennen auf Platz 3 gefahren. Antonelli Vierter in der Quali. Im Rennen ging es dann ein bisschen nach hinten. Ist er nur Elfter geworden. Ja, also George Russell gebe ich 10 Punkte und Kimi Antonelli 8. Bei Antonelli kann man jetzt natürlich argumentieren, dass das ein bisschen zu viel ist. Ich finde, da gewichte ich jetzt das Qualifying ziemlich hoch. Da war er wirklich sehr, sehr nah dran an seinem Teamkollegen, was wie gesagt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig oder mit das Schwierigste ist im Feld, bei so einem Teamkollegen dann nah dran zu bleiben. Also da kommt er auch immer besser rein. Im Rennen ging es da ein bisschen nach hinten. Das hat dann auch mit der Reifenwahl zu tun gehabt. Er war, glaube ich, auch der Einzige, ich müsste jetzt mal schauen, der auf einer 3-Stop-Strategie war. Das haben sie ihm da also eigentlich auch ziemlich verbockt.
Ja,
genau, also es ist effektiv dreimal in der Box gewesen. Also das dritte Mal, dann war es eben in der Safety-Car-Phase. Und ich muss jetzt nicht niesen.
Gesundheit, trotzdem.
Dementsprechend, finde ich, kann man die 8 ihm geben, weil das ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Der wäre wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vorne gelandet. Er liefert wirklich ab in seinen jungen Jahren schon. Und das ist wirklich eine super Fahrerpaarung, die ich zwar stark eingeschätzt habe vor der Saison schon, aber nicht so stark. Bei Russell hätte ich es mir tatsächlich schon denken können, dass der nochmal einen kleinen Schritt nach vorne macht und dass er solche Ergebnisse auch abliefert, wenn der Mercedes passt, was momentan der Fall ist. Aber bei Antonelli hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell so gut reinkommt. Und dementsprechend, das freut mich sehr. Und ich bin gespannt, ob Russell es nicht noch vielleicht ein bisschen weiter nach oben klettern wird in der Fahrerwertung. Der ist auf einem guten Weg.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja eingangs schon gesagt. Wir haben da auf JF1 nochmal ein bisschen, auf seine Frage nochmal ein bisschen drüber diskutiert. So, da ging es ja um George Russell. Ich kann gar nicht anders, als George Russell da auch die 10 Punkte zu geben. Das war eine überragende Leistung. Antonelli gebe ich ganz genauso wie du, nämlich auch 8. Ich erzähle gleich warum. Lass uns kurz nochmal über Russell sprechen, denn der hatte, wir hatten es ja gerade bei Verstappen drüber, auch Russell hatte ja zahlreiche Gremlins. Da ist das DRS plötzlich aufgegangen, das Dashboard drohte auszufallen, er musste während des Rennens irgendwie rumdrücken, resetten und so weiter und so fort. Der Transponder war ausgefallen, der war ja zeitweise irgendwie oben, unten auf der Platzierungsliste da, die da am Rand immer ist. Es gab einige Probleme und trotzdem hat er da überhaupt sich nichts zu Schulden kommen lassen, hat keinen Fehler gemacht, ist ein blitzsauberes Rennen gefahren, hat im Druck von Lando Norris in einem wahrscheinlich besseren Auto lange standgehalten und hat es dann ins Ziel auch gebracht. Also überragende Leistung, ja, einmal mehr, dass er im Qualifying bärenstark ist, wussten wir schon, Mr. Saturday hat er ja schon als Spitznamen seit seiner Williams-Zeit, das behält er sich bei. Die 3 Jahre, in denen er neben Lewis Hamilton sehr, sehr gut aussah, gerade im Qualifying, das war alles kein Zufall. Viele haben es uns nicht geglaubt, vielleicht fällt der Groschen jetzt beim einen oder anderen tatsächlich auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass George Russell um eine WM mitfahren könnte, wenn das Auto ein bisschen näher rankommt an die Spitze. Warum denn nicht? Ja?
Ich glaube auch, dass das passieren wird. Mercedes ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und die
spätestens
haben ja,
nächstes Jahr vielleicht. Ne? Ja. Neues Motorenreglement, da ist Mercedes stark. Und die Gerüchte, ja, Max Verstappen hier und da, bla bla bla. Heute habe ich gelesen, dass man darüber nachdenkt oder dass es offensichtlich vielleicht schon ein Vertragsangebot für George Russell gibt. 2 Jahre, 30 Mille, so waren die Zahlen. Offensichtlich ist Toto Wolff wahnsinnig zufrieden mit seiner Fahrerpaarung. Entweder ist das jetzt natürlich irgendwie ein Verhandlungsgegenstand oder er ist wirklich überzeugt davon und er hätte allen Grund dazu. Es gibt ja wirklich nichts, was dagegen spricht. Und er könnte dann für die nächsten Jahre mit einer sehr stabilen und sehr, sehr starken Fahrerpaaren planen. Das wäre sicher nicht das Schlechteste. Mit einem Max Verstappen holt man sich ja auch ein Stück weit Ungewissheit, ein bisschen Unruhe rein. Warum sollte man dann auch einen Antonelli an der Seite von Verstappen vielleicht verheizen? Wäre gar nicht so logisch, meiner Ansicht nach. Also würde mich nicht überraschen, wenn wir demnächst eine Breaking News lesen und natürlich sehr, sehr gerne darüber berichten, dass George Russell vielleicht bei Mercedes sogar verlängert. Verdient hätte er es, erfährt besser denn je. Da stimme ich einmal mehr JF1 zu. Ja, George Russell ist in seiner Prime der beste George Russell, den wir je gesehen haben. Glatte 10 auf jeden Fall dafür. Bei Antonelli war es in Bahrain ein bisschen unglücklich. Ja. Er hat sich bärenstark qualifiziert, das hast du ja auch schon gesagt, ganz richtig. Sein Reifenverschleiß allerdings war nicht so toll. Er hat die Reifen härter rangenommen, deswegen hat man wohl auf einen Dreistopper umdisponiert. Das hätte sehr gut klappen können. Allerdings hat er ja nach seinem zweiten Stopp, 5 Runden danach, kam das Safety Car. Er hatte einen Soft-Reifen drauf, einen gebrauchten Soft-Reifen. Er hätte sehr wahrscheinlich nicht zu Ende fahren können damit. Damit man nicht später dann wieder ewig viel Positionen verliert, hat man ihn dann in der Safety-Car-Phase gleich nochmal reingeholt, hat ihm dann nochmal gebrauchte oder neue Soft gegeben. Nee, gebrauchte Softs waren das. Und er ist dann damit zu Ende gefahren. Das war ein bisschen schade, ja, ein trauriges Ende für sein Rennen, denn bis dahin hat er wirklich bärenstarke Manöver gezeigt. Er hat Max Verstappen überholt und wie, ja, das können auch nicht alle von sich behaupten, dass in ihrem 4. Grand Prix einfach mal an Max Verstappen da vorbeigehen. Gut, ja, natürlich geschuldet gewissen Umständen, ja, aber trotzdem muss man erstmal machen. Ja. Und er hat viele, viele andere Überholmanöver gezeigt. Das war richtig, richtig stark auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Ergebnis am Ende schmeichelt ihm nicht unbedingt. Ich denke, 8 Punkte sind fast schon ein bisschen zu wenig. Ich könnte ihm auch sehr guten Gewissens 9 geben, aber ich belasse es mal dabei. 10 für Russell, 8 für Antonelli. Und willkommen zum letzten Team, McLaren.
Ja, McLaren, die ist in erster mit großem Abstand der Konstrukteurswertung. Und das Duo heißt natürlich Lando Norris und Oscar Piastri. Lando Norris ist 6. in der Qualifikation, 3. im Rennen. Und Oscar Piastri, Pole Position und Rennsieg geholt. Also da muss es 10 Punkte geben, die kriegt er auch von mir. Und Lando Norris 8. So, Piastri habe ich jetzt schon in den Highlights sehr, sehr knapp abgefrühstückt. Der hat halt einfach keinen Fehler gemacht. Ich finde, der hat es wirklich super verwaltet vorne, das Tempo diktiert, nie schneller gefahren, als er musste, aber auch nie langsamer, so dass es irgendwie ansatzweise in Gefahr zu sein schien. Also war wirklich eine sehr, sehr reife Leistung von ihm und das ist das, was man von Norris nicht behaupten kann. Der hat einen Wackler gehabt, eine Qualifikation, 6. ist, muss man ehrlich sein, zu wenig in den McLaren. Das kann natürlich passieren, alles gut, also ist jetzt keine Katastrophe, aber diese Wackler und diese kleinen Unsicherheiten, die hat er halt dann immer wieder, so gut er auch ist, so von reinen Fähigkeiten her, also sicherlich einer der absolut besten Fahrer aktuell, hat er dann auch im Rennen dann auch weitgehend gezeigt, mit Ausnahme von dem einen Verbremser, der ihn dann auch wieder so ein bisschen ja Zeit beim Aufholen dann gekostet hatte. Das war dann im Kampf mit Leclerc und das ja ist dann halt immer noch der Russell, der dann oder die Seite von Russell, die eben dann auch immer hinterhergetragen wird in den ganzen in der Berichterstattung, weil es natürlich dann auch Klicks gibt und Views und die Leute auf Social Media, die stützen sich natürlich auch sehr, sehr gerne drauf. Nicht ganz zu Unrecht natürlich, weil er hat diese Dinger drinnen, aber Nichtsdestotrotz, ich gebe ihm guten Gewissens 8 Punkte, denn er hat wirklich spektakulär auch sich nach vorne gearbeitet und darf ja auch nicht vergessen. Also ich möchte auch nochmal über den Start reden. Da hat er auch wieder typisch Norris ein bisschen sich, er war ja richtig drin gestanden, ist ein bisschen nach vorne gegangen, weil er sich da anscheinend vertan hat und eigentlich in den Rückwärtsgang rein wollte. Dann hat er einen Raketenstart gehabt. Also wenn er sich vorher nicht falsch spaziert gehabt hätte, würde man gar nicht drüber reden. Dann hätte er wahrscheinlich sogar eine 9 von 10 von mir bekommen. Das war wirklich vom Allerfeinsten. Und dann kam die Aufholjagd, aber natürlich dann auch recht schnell die 5-Sekunden-Strafe. Die hat er dann abgesessen und trotzdem hat er sich noch auf Platz 3 vorgepflügt. Und er wäre mit ein bisschen mehr Schlachten Glück und weniger Fehlerchen, vielleicht noch ein bisschen kompromissloseren Überholmanövern, vielleicht auch noch Zweiter hätte werden können. Ich hätte es ihm zugetraut und das ist das, was ich ihm dann halt schon vorwerfe und weswegen ich ihm dann auch keine höhere Punktzahl gebe. Wie gesagt, Piastri von vorne bis hinten alles tipptopp gemacht, hat sich aber natürlich auch in die bequeme Position gebracht, im schnellsten Auto von der Pole Position zu starten, auch einen guten Start hinzulegen und dann eben vorne das in der Clean Air wegzudiktieren, aber das kommt ja auch nicht von ungefähr, deswegen völlig verdient. 10 Punkte für Piastri.
Sehr schön, sehr schön. Bei mir sieht es fast genauso aus. Ich gebe Lando Norris sogar nur 7 Punkte diesmal. Oscar Piastri hat sich die 10 redlich verdient. Da kann ich es jetzt diesmal kurz halten. Du hast sehr, sehr viel schon sehr richtig gesagt. Aber auch Oscar Piastri erinnert mich streckenweise an so einen Alain Prost. Ja, der verwaltet das Ding. Das ist genau das gleiche Wort, was du auch verwendet hast. Wenn er mit dem Auto harmoniert, wenn das Auto auf sein Fahrstil richtig eingestellt ist und so, dann ist der absolut unschlagbar. Er macht keinen Fehler. Er kalkuliert jegliches Risiko. Er fährt genauso schnell, wie er fahren muss. Und kann ein bisschen schneller, kann ein bisschen langsamer. Er kriegt das einfach hin über eine ganze Renndistanz. Und das in seinem zarten Alter, in seinem dritten Jahr Formel 1. Also das nötigt mir auf jeden Fall Respekt ab. Wenn ihr unsere Highlights-Folge nicht geschaut haben solltet, dann seid ihr erstens schlechte Menschen und zweitens wisst ihr dann nicht, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, ich habe mich festgelegt, Oscar Piastri wird in diesem Jahr Formel 1 Weltmeister. Dazu stehe ich weiterhin. Ich glaube, er hat jetzt wirklich alles beisammen. Er ist die Coolness in Person, er ist blitzschnell und holt das Maximum raus. Ja, dieses dämliche Unglück mit dem mit der Pfütze in Melbourne, wenn das nicht gewesen wäre, wäre er jetzt schon weit vorne in der Fahrerwertung. Ich denke, über kurz oder lang wird es wahrscheinlich so kommen. Vor allem, wenn Lando Norris, und damit leite ich da gleich mal über, weiter so macht, wie er bisher macht. Lando Norris ist so ein bisschen eine Mischung aus Max Verstappen und Lance Stroll für mich. Ja, er ist genial, blitzschnell einerseits, ja, aber auch so inkonsistent wie Stroll leider. Also auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Er ist jetzt beileibe nicht so, er wirkt nicht so lustlos. Ich bin mir sicher, Lance Stroll ist auch nicht so lustlos, aber es kommt halt immer so ein bisschen falsch rüber. Lando Norris ist halt sehr selbstkritisch und er hat aber immer wieder diese Wackler drin. Wir haben schon ausführlich drüber gesprochen, auch in den Highlights, dass er da beim Überholen nicht so kompromisslos unterwegs ist wie andere Piloten. Wie ein Max Verstappen nicht, wie ein Lewis Hamilton nicht. Aber, und das muss man der Fairness halber auch ergänzen, der McLaren, und damit kommen wir wieder zum Thema Topspeed, der McLaren war gerade an diesem Wochenende sehr auf Downforce ausgelegt, also auf maximal Anpressdruck. Das heißt, über eine Runde gesehen war das Auto optimal so, ja, schneller als alle anderen, aber natürlich hast du mit mehr Anpressdruck auch mehr Luftwiderstand. Das kommt dir weder beim Überholen noch auf den Geraden irgendwie zugute. Das war sicher ein Faktor, ja, warum er da sich schwer getan hat, andere Leute zu überholen. Oscar Piastri hat das natürlich optimal umgesetzt. Er hat sich auf die Pole qualifiziert, ist vorne weggefahren. Das war so Vettel-like, wie Vettel Anfang der 2010er Jahre ständig die Pole holen und einfach vorne wegfahren. Auch damals, wenn ihr euch erinnert, sobald der Red Bull von vor 10, 15 Jahren da mal in den Verkehr geraten ist, war es auch sehr, sehr schwer, da wieder nach vorne zu kommen. Das war einfach ein Auto, das ist für die Pole gebaut und fährt dann halt vorne weg, dann dominiert's. Ich denke, der McLaren ist gewissermaßen auch so ein Auto. Umso mehr aber wiegt dann der Fehler von Lando Norris im Quali schwerer, ja. Eben, er weiß es ja, dass er mit maximalem Anpressdruck unterwegs ist. Er weiß, dass sein Rennen steht und fällt damit, wo er sich qualifiziert. Wenn er sich in so einem engen und hart umkämpften Feld dann einen kleinen Fehler leistet, dann startet er halt von 6 und hat es halt sehr, sehr schwer. Er hätte es fast schon gerettet am Start, das hast du ja richtig gesagt, aber er hat sich da wieder selber ein Bein gelegt. Gestellt, meine ich. Schwer. Schwer. Es tut mir ein bisschen weh. Er ist mir wahnsinnig sympathisch, aber das war gut, bestenfalls. Daher 7 Punkte für Norris, 10 Punkte für Piastri. Ich habe fertig.
So, da könnt ihr uns jetzt natürlich gerne schreiben, wie ihr das Ganze gesehen habt. Glaubt ihr auch, dass Oscar Piastri jetzt, Stand jetzt, der Top-Favorit für die WM ist? Ich bin ja weiterhin der Meinung, dass einer der Mitfavoriten definitiv. Ich finde, Lando Norris wird trotzdem immer ein bisschen schlechter gemacht, als er ist. Er ist ja auch nicht umsonst jetzt weiterhin noch WM-Führender. Und er hat ja die letzte Saison auch relativ deutlich dann am Ende vor Piastri abgeschlossen. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich finde es einfach toll zu sehen, dass McLaren jetzt wieder an seine Glanzzeiten anknüpfen kann mit einer tollen Fahrerpaarung, egal wer da jetzt besser ist oder nicht, mit einem wahnsinnig guten Auto. Das sind schon mal schöne Dinge, denn das ist ein Traditionsteam und das gehört, finde ich, auch nach vorne. Ob es jetzt nach ganz nach vorne gehört, klar, als Ferrari-Sympathisant, Mercedes-Fan oder Red Bull-Anhänger, dann seht ihr das wahrscheinlich anders. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, McLaren, die da vorne mitmischen. Das macht schon Spaß und dementsprechend bin gespannt, wie ihr das seht. In den Kommentaren können wir weiter diskutieren und dann sehen wir uns auch ganz bald mit der Vorschau auf das Rennen in Jeddah. Und dann ist der Tripleheader dann auch schon fast vor der Tür, dementsprechend.
Sehr schön, sehr schön. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen, außer ein riesengroßes Dankeschön. Danke für eure Zeit. Wer bis zum Ende durchgehalten hat, ist natürlich ein überragend großartiger Mensch. Danke dafür. Schaut bald wieder rein. Wir bereiten so viel Content auf für euch, wie wir es eben schaffen. Wir brennen für die Formel 1. Die Saison macht wahnsinnig viel Spaß. Bleibt dabei. Genießt die Zeit mit uns, diskutiert mit uns, da macht das alles mehr Spaß. Ihr wisst es ja, unser ewiges Motto, mehr Formel 1 ist mehr gut. Danach leben und handeln wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.